heute unsere kleine Extremsport-Folge.
Okay.
Wie viel Risiko ist zu viel?
Also Wingsuit und so weiter, Base-Jumping und
nein,
so weiter.
Nein, im Depot natürlich. So krass sind wir nicht. Also
das
jetzt nicht.
Über die gefährlichsten Sportarten der Welt, das wäre immer interessant.
Das wäre wirklich interessant und auch was so Unfallversicherungen oder so dazu sagen.
Okay.
Nein. Wie viel Risiko in einem Depot ist zu viel? Mhm. Also Krypto, Einzelaktien, Gold, ETFs.
Also es geht nicht darum, ja oder nein, sondern welcher Anteil, ne? Also
ja.
Die Dosis macht das Gift, würde jetzt der schöne der Lateiner sagen.
Paracelsus Zitat rausgehauen im Einstieg, nicht schlecht.
Ja. Okay. Mhm.
Wo Grenzen sinnvoll sind und in welcher Höhe, das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also so ein bisschen die Ausgangslage. Vielleicht hast du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, ja gerne die eine oder andere Einzelaktie. Oder so ein bisschen.
Soll vorkommen.
Bitcoin einfach,
okay, so ein Wallet.
Um so ein bisschen zu zocken. Ja, also. Oder manche investieren vielleicht in Gold. Was? Handfestes, weil du damit dein Vermögen absichern willst. Aber es hast du vielleicht auch in einer unserer letzten Folgen mit unserer Kollegin Nadine gelernt. Auch Gold ist volatil.
Ja, allerdings.
Und zwar gar nicht so wenig.
Nee.
Deswegen ist natürlich heute unsere Frage, welche Aufteilung ist okay und wo sagt Saidi Stopp?
Ja, okay. Ja, mach mal.
Das klassische Problem, das wir da ja haben, also ist natürlich einmal, dass natürlich manche von unseren Nutzerinnen und Nutzern, sage ich mal, der Börsenspekulation nicht abgeneigt sind, ist, würde ich sagen, Teil 1 des klassischen Problems. Ja. Und Teil 2 ist natürlich so ein bisschen, was dir auch mit einem normalen Aktien-ETF schnell passieren kann, ist, dass der renditeorientierte Anteil und auch spekulative Sachen in deinem Depot gut laufen und ihr Gewicht dann ein bisschen zu groß wird.
Und ich würde gerne noch einen dritten Aspekt heute mit reinnehmen, das können wir aber später machen. Ich glaube ja schon, dass viele von euch, viele liebe Hörerinnen und Hörer, dass vielleicht die eine oder andere noch so Altlasten hin hat, ne? Weil irgendwo müssen die ganzen zig Millionen Verträge in diesem Land ja sein, ne? Wie rechne ich denn da eigentlich noch den alten Riester rein, den ich da liegen habe? Ja, und die betriebliche Altersvorsorge, das ist ja, muss nicht alte Last sein, das kann ja auch richtig gut sein. Und sonstige fondsgebundene Rentenversicherungen, was man halt sonst noch so im Ordner hat.
Deswegen schauen wir uns jetzt erstmal an, was ist jetzt mit der Balance, wie sollte das aussehen? Wir gehen ja am risikofreudigeren Ende von so einer 80-20-Aufteilung aus, also 80% Renditeanteil und 20% Sicherheitsbaustein.
Also ich würde sagen, ausgehen würde ich gar nicht mal sagen. Ich glaube, dass 80-20, also 80% vom Gesamtvermögen, ja, von allem zusammengerechnet.
Also inklusive dem Riester-Vertrag.
Alles, inklusive Notgroschen und alles, was du hast, sozusagen, ja, ex Immobilie. Also wir gehen jetzt mal davon
flüssiges
aus.
Flüssiges
Vermögen. Wir gehen jetzt mal nicht davon aus, dass du eine Immobilie hast. Wir können vielleicht zum Schluss noch mal kurz darüber reden, wie das dann eigentlich mit einer Immobilie aussieht. Aber flüssiges Vermögen, wenn du da 80% Aktien hast, das halte ich schon für die Grenze. Ich glaube darüber hinaus, also Richtung 90% Aktien, das kann man wirklich nur hartgesottenen und erfahrenen Investoren raten, weil wenn dann die große Börsencrash kommt, dann genau. Und sagen wir so, wenn du jetzt mit klassisch 60-40 unterwegs wärst, ja, 60% Aktien, 40% sicher auf Tagesgeld und allen möglichen anderen, ist jetzt auch nichts so wahnsinnig dagegen zu sagen, denn damit machst du schon viel mehr richtig als die allermeisten Deutschen.
Wir haben davor ja mal so ein bisschen überlegt, was ist jetzt so eine Aufteilung, die wir maximal okay finden.
Ja.
Also wir haben jetzt schon 80-20 mal in den Raum geworfen. Das heißt, die 20%, nur um das hier einmal jetzt direkt am Anfang gerade zu ziehen, die 20% Sicherheitsbaustein, da ist der Notgroschen eingerechnet.
Ja.
Weil es ist ja oft auch eine Frage, die wir bekommen, auch im Livestream, was ist denn jetzt bei 80-20, ist das quasi 80-20 plus Notgroschen?
Was auch völlig okay ist übrigens. Ne? Also das, wie gesagt, 80-20, 80% Aktien aufs gesamte Vermögen gerechnet, so mach's ich, aber es muss nicht jeder machen wie ich. Halte ich aber auch schon für grenzwertig. Und das sage ich halt auch aus meiner eigenen Erfahrung aus, weil ich genau weiß und ja, ich war damals dabei, 2007, 2008 und die ganze Geschichte.
Als der Schulweg noch in beide Richtungen bergauf ging, die Zeiten, da warst du dabei.
Das war jetzt nicht im Schulwerk, aber okay. Ja, gut, okay. hat mich mal wieder jünger gemacht. Also jetzt freue ich mich ja immer drüber. Aber ja, genau. Weil das gibt halt einfach ein gutes Grundgefühl, wenn du weißt, bei den 20% dahin passiert nichts.
Aber also quasi unsere Untergrenze von, das ist noch okay, ist 20% Sicherheitsbaustellen inklusive Notgroschen.
Ja.
Und da haben wir jetzt mal gesagt, okay, wir haben jetzt mal so ein Beispielportfolio zusammengeschmissen.
Okay.
Also 10% Tagesgeld ist der Notgroschen.
Okay, sagen wir mal, dann ist wahrscheinlich insgesamt nicht so viel und 10% sind dann vielleicht irgendwas zwischen 3 und 6 Monatsgeld. Okay.
Plus nochmal 10% Geldmarkt-ETF.
Genau. Einfach aus dem Grund, wenn man sagt, ja, dieses ganze Tagesgeldgewechsel, das Tagesgeldhopping, das ist mir zu nervig mit dem Geldmarkt-ETF. Ich habe ein Depot, ich weiß, wie das grundsätzlich funktioniert mit so einem Geldmarkt-ETF, schwimme ich immer so mit den besten Zinsen mit. Das ist sehr bequem.
Dann haben wir unsere 20% jetzt abgedeckt.
Mhm.
Das ist nämlich auch das Wichtige. Es ging ja davor um Gold.
Aha.
Gold ist nicht Teil des Sicherheitsbausteins.
Nein, auf keinen Fall.
Weil Gold dient ja in der Regel, wenn du rein investierst, vor allem wenn du ein großes Vermögen hast, der Absicherung von einem großen Vermögen gegen Krisen. Ja. Aber Gold schwankt ja auch sehr stark.
Genau. Das ist eigentlich vielleicht auch mal gut zu sagen, wie machen wir eigentlich diese Unterscheidung zwischen sicher und den 80% Aktien oder risikoreich, aber chancenreich, schlichtweg an der berühmten Volatilität, an der Schwankungsbreite. Und bei den 20% oder allgemeiner, bei dem Sicherheitsanteil sozusagen, da soll praktisch null Volatilität sein. Das willst du nicht, dass das schwankt. Ja, das soll so wenig schwanken wie möglich. Und das ist zum Beispiel beim Tagesgeld natürlich praktisch überhaupt nicht der Fall. Und bei meinem Geldmarkt-ETF minimal. Aber Gold schwankt in einer ähnlichen Größenordnung wie Aktien, teilweise sogar heftiger, und musst du deshalb definitiv in den schwankungsreichen, in den Risikoanteilen einrechnen, obwohl, wie du richtig sagst, es eigentlich eine Absicherung ist.
Wie unsere Kollegin Nadine vor ein paar Folgen hier gesagt hat in der Goldfolge, Gold schwankt genauso stark wie ein ETF, nur anders.
Ja,
also in
richtig
anderen Verläufen sozusagen, weil sie einfach am Kapitalmarkt, das hängt mit der Zinsentwicklung und solchen, wir führen das jetzt nicht näher aus hier, aber es hängt einfach damit zusammen mit verschiedenen, mit äußeren Faktoren, dass Gold und Aktienkurse sich oft so ein bisschen gegensätzlich verhalten.
Ja, leider nicht perfekt, das wäre schön, dann würde Gold noch viel besser als Hedging, wie das dann so schön heißt, ja, als Absicherung gegen Aktieneinbrüche sozusagen funktionieren. Es funktioniert irgendwie okay und wir sagen, es funktioniert vor allen Dingen dann, wenn es richtig kriselt, wenn es auf der Welt ein bisschen finster wird, ja.
Aber deswegen, also Gold gehört nicht in diese 20%. Aber wir schauen uns jetzt von unserem Beispielportfolio. Also wir haben jetzt 10% Tagesgeld, 10% Geldmarkt-ETF. Das sind jetzt unsere 20%. Jetzt schauen wir auf die 80%, auf die risikoreichen. Da haben wir jetzt mal rein. Und ich habe jetzt hier mal Saidi zieht die Augenbrauen hoch, maximal Risikoportfolio gebaut. Das ist so
10% Gold, oder?
Das 10% Gold.
Das müssen wir auch dazu sagen. Ja, wir würden sagen, mehr als 10% Gold solltest du jetzt nicht machen, weil es langfristig dann historisch gesehen auch nicht so eine hohe Rendite bringt wie Aktien. Und das kann halt langfristig schon ordentlich was ausmachen. Wenn man sich so einen langfristigen Goldchart versus einen langfristigen Aktienmarktchart anschaut, dann stinkt Gold da schon gewaltig ab. Ja, das, also wer das weiß, ja, Gold hatte zum Beispiel so in den 80er, 90er Jahren wirklich eine lange Downphase. Da ist beim Gold nicht viel passiert. Da hast du über mehr als 10 Jahre mit Gold keinen großen Stich gemacht. So, und deswegen sagen wir 10% Gold maximal physisch, Barren und Münzen, weil wenn es eben dunkel wird auf der Welt, wenn es so richtig kracht, dann wird dieser 10% Anteil wahrscheinlich sowieso ordentlich durch die Decke gehen, so wie es beim Gold ja auch die letzten letzten Monate bzw. im letzten Jahr passiert ist.
Oder eben so ETCs mit Lieferanspruch sind ja quasi die...
Ja, das ist eine Zwischenlösung, wobei ich da immer ein bisschen vorsichtig bin. Klar, wenn man jetzt so Sachen wie Xetra Gold und so weiter macht, das ist jetzt nicht grundsätzlich schlimm. Ich bin noch vorsichtig, da hast du ja einen Lieferanspruch, aber wenn du jetzt mal so eine richtig fette Krise nachdenkst, Bankenkrise, Wirtschaftskrise, Währungs- und so weiter... Willst du dich in sowas, weil du kaufst das Gold ja als Absicherung gegen so eine schwere Krise, willst du dich da wirklich drauf verlassen, dass die dann das zeitnah dir liefern, während gerade alles ringsrum kracht? Ja?
Ich glaube, wir sind da, das ist wahrscheinlich der klassische Punkt, du musst deine Goldanlage danach aussuchen, wie du auf die Welt und die Zukunft blickst.
Natürlich.
Wenn du jetzt sagst, du kaufst Gold eigentlich mehr als so eine Art Dämpfer für dein Depot, dann ist so ein ETC mit Lieferanspruch wahrscheinlich der richtige Weg. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich kaufe Gold für die Apokalypse, jetzt auch, ein krasses Wort reinzuwerfen.
Ja, also Apokalypse ist jetzt wieder ganz schlimm sozusagen. Aber machen wir es mal deutlich, ja, wir geraten in eine wirklich schwere Währungskrise. Euro zerbricht oder irgendwelche Späße. Ja, und wir haben eine Währungsreform.
Es könnte auch eine krasse Krise des US-Dollar sein. Das würde wahrscheinlich auch schon reichen.
Das würde auch reichen sozusagen. Aber reden wir mal von einer Währungsreform, was natürlich auch schon echt dramatisch ist sozusagen. Ja. Und dann geht es halt darum sozusagen, dass du dann dein wahrscheinlich stark gestiegenes Gold in die neue Währung umtauscht. Ja. Und ich kann es auch mal ganz persönlich für mich erzählen. Nein, ich habe kein Gold, also ihr braucht nicht bei mir zu Hause vorbeikommen und so weiter. Aber es ist genau der Punkt. Warum? Weil ich mich vor der Aufbewahrung scheue, sozusagen. Aber wenn ich mir Gold holen würde, dann würde ich es mir physisch holen, weil ich es genau aus diesem Grund mir holen würde, wenn für den Fall, dass, weil du gesagt hast, wie ich auf die Zukunft schaue, für den Fall einer ganz schweren Krise. Und dann müsste mich halt auch um eine ordentliche, sichere Aufbewahrung kümmern.
Dann musst du einen Tresor einbauen lassen.
Ja, oder mir eine Bank suchen, die besser gesichert ist als eine gewisse Bank in Gelsenkirchen.
der muss dann natürlich jetzt sein. Ja, das ist wirklich brutal dann, ja. Die nächsten 10% spekulative Sachen, also Bitcoin, Einzelaktien.
Silber ist ganz angesagt. Dieser Tage.
Andere Rohstoffe.
Genau.
Sozusagen. Also.
Zertifikate, Optionsscheine, was du auch immer haben willst. Ja.
Ist wahrscheinlich erstmal die wichtige Unterscheidung, die wir hier treffen. Gold und andere Rohstoffe sind nicht die gleiche Kategorie.
Nein, absolut nicht. Also erstmal Gold und andere, wie du auch sagst, also Rohstoffe kannst du ja alles möglich haben. Von Öl über Kupfer über was weiß ich.
Es können auch Bananen sein, theoretisch.
Da gibt's die unterschiedlichsten Geschichten und die unterschiedlichsten Fonds und Zertifikate und alles möglich in allen Formen und Farben. Und Gold ist für uns eine ganz andere Kategorie. Schlichtweg vor allen Dingen aus der Historie. Ne? Gold ist so alt wie die Menschheit und die war den Menschen schon immer etwas wert. Und deshalb ist es halt auch so, hat es halt auch dieses Vertrauen sozusagen. Und dann sagen wir auch ganz klar, wenn du schon Edelmetalle machen willst, dann mach Gold und nicht Silber. Silber schwankt mehr, Silber hat andere Risiken, hat auch steuerlich ein bisschen andere leichte Nachteile gegenüber Gold. Und Silber rechnen wir definitiv, ist wie eine Spekulation. Das ist so, wenn du auf Silber setzt, ich will nicht sagen, es ist wie eine Aktie, aber hat ähnliche, bisschen mehr Charakter. Gold ist eine eigene Kategorie.
Also Silber und Rohstoffe gehören in den spekulativen Anteil. Krypto gehört da auch rein. Und wir sagen ja immer, wenn Krypto, dann Bitcoin. Bitcoin unsere Finanztipp-Faustregel und dann auch nicht irgendwelche Sachen, die das nachbilden oder Aktien von Firmen, die Bitcoin kaufen, sondern tatsächlich Bitcoin. Weil wenn, dann willst du ja wahrscheinlich, wenn du sagst, ich glaube daran, das wird sich durchsetzen, so ein kleiner Anteil von meinem Geld, jetzt stecke ich da rein, dann willst du ja wahrscheinlich das tatsächliche Ding, so auch wie du auch die tatsächliche Goldmünze haben willst.
Genau. Your keys, your coins. Und ganz wichtig, also dass wir uns da auch richtig verstehen, das ist dann alles zusammengerechnet. Ne? Also ich kaufe ein bisschen Bitcoin, ich kaufe ein bisschen Nvidia, ich kaufe ein bisschen Silber, ich kaufe ein bisschen, was fällt uns noch ein, ja, einen südostasiatischen gehebelten Hightech-ETF, was weiß ich auch, was es da gibt, ja, sowas, ja. Erst bitte auf ein eigenes Depot machen, gut, das Silber musst du, also okay, es gibt ja noch Silber-ETCs, auf jeden Fall all diesen Kram, ja, gut, Wallet für Bitcoin ist nochmal extra, ja, machst du bitte auf ein zweites Depot. Nicht auf dein langfristiges Aktien-ETF-Altersvorsorge-Depot, ja, gesondertes Depot. Und dieser Topf inklusive Krypto-Wallet und Silber, das du irgendwo im Kleiderschrank versteckt hast, weiß ich nicht, ja. Das alles bitte nicht mehr als 10%. Und wenn es, da ja, kommt es wahrscheinlich letztendlich drauf gekommen, wenn das irgendwann mal deutlich mehr als 10% geworden ist, weil du kurz sagen, richtig spekuliert hast, ja, wenn das auf, sagen wir mal, 15% von deinem Vermögen angewachsen ist, nein, dann verkauf doch was, freu dich über die Gewinne und diversifiziert sie wahrscheinlich zum großen Teil in deinen Aktien-ETF.
Ist ja auch schön, der wächst dann dadurch und.
Ja. Und es ist ja genauso. Also, du bist ein Risiko eingegangen, hast Glück gehabt, sage ich jetzt einfach mal böse, ja. Also, du hast aufs richtige Pferd gesetzt. Weißt du, ob das Pferd noch weiterläuft? Nein, ja. Pferd verkaufen, auf ganz, ganz viele Pferde setzen.
Weil du das gerade so nonchalant in den Raum geworfen hast, du solltest diese 10% spekulativ, also wie gesagt, jetzt nicht 10% Bitcoin, 10% Einzelaktien, sondern insgesamt 10%.
Und übrigens maximal, ja, es ist auch völlig okay, wenn es nur 5% sind. Oder
das können auch 0% sein.
Genau, das muss alles auch okay. Das machen, ja.
Auf einem separaten Konto, in einem separaten Depot, du hast es hier gerade so lässig reingeworfen, warum? Es gilt die alte Regel aus dem Religionsunterricht und führe mich nicht in Versuchung.
Ah, okay.
Führe dich nicht selber in Versuchung, mit dem ETF-Geld für deine Altersvorsorge dann zu zocken, weil es gerade läuft. Mach es einfach in ein zweites Depot. vielleicht kommst du gar nicht in Versuchung. Das kann sein, jeder Mensch ist unterschiedlich, wir funktionieren alle unterschiedlich. Aber die einfachste Option ist, lass das wo stattfinden, wo du gar nicht erst in Versuchung kommen kannst.
Ja, und es geht halt auch nicht nur in die Versuchung, sondern es auch in die andere Richtung. Wenn es halt mal nicht gut läuft, ja, in so ein spekulatives Depot, und ja, ich habe das früher auch gemacht, da gab es zwar noch keinen, also da hatte ich das nicht auf dem Smartphone, aber ich habe es trotzdem jeden Tag auf dem Rechner aufgemacht, ja. Du schaust halt die ganze Zeit rein, weil du willst halt wissen, ja, wo stehen die Aktien jetzt und oh Gott, wie weit geht's noch runter und diese ganze Geschichte, ja, bei Hebel-ETFs war das bei mir damals der Fall, ja. Und was du halt nicht willst, dass du dann siehst, wie gleichzeitig deine Altersvorsorge dahin schwindet, in Anführungszeichen. Das muss man einfach auch gedanklich in der Lage sein, zu trennen. Bei mir war das übrigens damals ja zum großen Teil auf einem Depot und das war dann auch ein Fehler, dass ich die Fonds, damals waren es noch Fonds, ja, die ich eigentlich für die Altersvorsorge gesehen habe, so als eins gesehen habe mit dem Zeug, wo ich eigentlich China-Fonds und so weiter, wo ich eigentlich spekuliert habe. Eine schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Ja. Das musst du auch für dich gedanklich trennen. Schau in dein Altersvorsorge, langfristiges Aktien-ETF-Depot gar nicht erst rein und dann kannst du immer noch die Haare raufen, wenn es bei Nvidia in die falsche Richtung läuft.
Also wir haben jetzt 40% von unseren 100, unserem genau. Depot haben wir
weg. Mal zusammenfassen. Also 10% Tagesgeld, 10% Geldmarkt-ETF, sichere Nummer, 10% Gold, 10% Spaß, spekulatives Depot gehört zum Risikoanteil.
Mhm. Bleiben 60% für den weltweiten Aktien-ETF. Das ist deine Altersvorsorge, ja. Zusammen eben mit dem Sicherheitsbaustein. Das ist deine Altersvorsorge. Lass es nicht unter diesen Wert fallen. Vor allem, wenn du jetzt sagst, du spekulierst vielleicht ein bisschen gerne, ist es auf Dauer halt auch nicht gut, wenn irgendwann der Anteil, der da in deine Altersvorsorge fließt, zu klein ist. Also dann auch wirklich, wenn es gerade bei den anderen Sachen gut lief, nochmal umschichten.
Da muss man übrigens auch nicht zu kleinkariert sein. Es gibt ja, dann kommt auch immer die Frage so, ja, jetzt bin ich bei 62% Aktien-ETF-Quote. Klar kannst du jetzt was machen, aber in der Regel würde ich da nicht so wahnsinnig steuern. Das Beste, was du wahrscheinlich noch machen kannst, ist, wenn du Sparpläne am Laufen hast, ja, dann verändere halt die Sparpläne ein bisschen. Ja, dann machst du ein bisschen weg vom ETF-Sparplan und vielleicht etwas mehr aufs Tagesgeldkonto oder mehr auf den Geldmarkt-ETF oder sowas.
So ein bisschen umsteuern quasi.
Aber das ist alles im Rahmen fast schon der Tagesschwankung. Ne? Also wenn der Aktien-ETF jetzt an einem Tag 2% nachgibt, ja, dann sieht auf einmal dein Depot auch wieder anders aus.
Was würdest du sagen, ist so eine Schwelle, ab der du umschichten würdest?
Das hängt ein bisschen mit den Kosten zusammen, die da mit verbunden sind. Meistens hat man ja irgendwie Transaktionskosten. Ja, sofern ich das über Neobroker und so weiter mache, ist das wahrscheinlich relativ gering. Beim Gold ist es meistens, vor allem wenn du physisch hast, ist es nicht gering. Da ist es erheblich, ja. Und man sagt typischerweise, dass diese Umschichtungskosten nicht mehr als 1% betragen sollten. Also wenn du mehr als 1% von dem, was du umschichtest, sozusagen an Kosten bezahlen musst, dann würde man vielleicht gar nicht umschichten. Aber ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Wenn wir so in die Richtung von 5%, also du bist jetzt bei 65% Aktien-ETF, ja, dann würde ich tatsächlich normalerweise über Umschichten nachdenken, außer dein Vermögen ist total klein. Du hast gerade erst angefangen, ja, du hast ein wirklich kleines Depot von wenigen 1.000 Euro oder irgendwas in Richtung. Lass einfach laufen. Ja, das ändert sich mit der Zeit und mit den Schwankungen des ETFs und so weiter noch total. Aber wenn du schon ordentliches Vermögen von, ich sag jetzt mal was, ein paar 10.000 Euro hast und so weiter, dann würde ich vielleicht so frühestens bei 5% anfangen. Das war bei mir genauso, ja. Also war ja bei mir kurz drüber und dann habe ich gedacht, komm, lass stecken und dann kam Trump und genau.
Also 5 Prozentpunkte sind quasi so.
Würde ich sagen, ist so der Spielraum.
Und dann noch auf die Kosten schauen.
Ja, Kosten schauen ist nicht unwichtig. Klar, wenn du es mit günstigen Brokern und so weiter machst, dann ist es alles kein Problem. Jetzt vielleicht noch ein Wort zu den Versicherungen, die ich vorhin angesprochen habe, wenn du die noch hinten hast. Also, wenn du noch Versicherungen und Bausparverträge und solche Geldanlagen hast, hängt es halt der von dem Vertrag ab. Also ein Bausparvertrag ist ganz einfach, ist natürlich absolut sicher angelegtes Geld zählt in den Sicherheitsanteil rein. Also dein Bausparvertrag zählt in deine 20%, 30%, 40% Sicherheitsanteil rein, sowie dein Tagesgeldkonto und ein Geldmarkt-ETF und so weiter. Bei Versicherungen ist es ziemlich unterschiedlich. Machen wir es mal einfach. Riester und eine betriebliche Altersvorsorge, die haben eine Garantie eingebaut, die zählen immer zum Sicherheitsteil dazu. Ja, also wenn du einen alten Riester-Vertrag hinten hast, eine betriebliche Altersvorsorge von deinem Arbeitgeber, das kannst du immer zu deinem Sicherheitsanteil dazu rechnen. Das kann quasi nicht ins Negative gehen. Ich mache es mal ein bisschen stark vereinfacht. Dann gibt es auf der anderen Schiene sozusagen bestimmte Versicherungen, fondsgebundene Versicherung von gewonnen, Rentenversicherung von gewonnen, Lebensversicherung, ETF-Policen, wie das so schön heißt, die typischerweise gar keine Garantie haben. Das ist also praktisch nur eine Aktienanlage mit einem meistens leider teuren Versicherungsmantel außenrum. Wenn da keine Garantie drauf ist, naja, dann gehört das dann ist es de facto wie Aktie, ja, dann gehört das natürlich in den risikoreichen Anteil rein. Ob du den Vertrag behalten solltest oder nicht, das lassen wir jetzt hier mal.
Ist davon
unberührt. Nur wie du es einrechnen solltest. Und dann gibt es alle möglichen Mischformen da dazwischen. Ich würde es pragmatisch halten. Wenn in so einem Vertrag irgendwie anteilig eine Garantie eingerechnet ist, dann würde ich das immer dem Sicherheitsanteil zurechnen, denn die meisten dieser Verträge sind relativ konservativ angestellt. Wenn da keinerlei Garantie drin ist, dann ist wahrscheinlich der große Teil, muss nicht sein, aber relativ wahrscheinlich ist typischerweise ein großer Teil oder der allergrößte Teil in Aktienfonds, meistens ja Aktienfonds, nicht Aktien-ETFs, angelegt und gehört halt zum risikoreichen Anteil, also 60, 70, 80% zu den 60, 70, 80% deines Vermögens sowie ein Aktien-ETF.
Was natürlich trotzdem immer ein bisschen so eine Frage ist, ist, wie soll man jetzt mit der eigenen Spekulationsfreude umgehen? Was würdest du da raten? Also gerade auch wenn man sagt, okay, ich habe jetzt, wer 10% Gold und 10% spekulative Sachen im Depot hat, hat da ja wahrscheinlich schon auch Bock drauf, auch so sich bestimmte Aktien rauszusuchen oder über sein Investment nach. Also es ist ja auch schon so eine Art Hobby fast schon.
Ja.
Wie würdest du damit umgehen? Was ist so eine gute Strategie, um das im Griff zu haben?
Also ich kann es nur sagen, wie ich es aus meiner eigenen Erfahrung von damals vor mittlerweile etwa 15 Jahren, wer weiß. Wenn du nicht mehr im Kopf hast, was du alles im Depot hast, hast du zu viel im Depot. Ganz einfach. Ja? Und das ging mir damals so. Ich hatte dann irgendwann mal irgendwas oberhalb von 15 Positionen im Depot und wusste natürlich nicht mehr. Und dann denkst du so, ach ja, habe ich mal wieder, ist ja wieder gut, mal wieder nachzuschauen, wie läuft denn die Aktie oder wie läuft denn der Fonds eigentlich gerade. Aber eigentlich ist das Quatsch. Du musst dich schon gut genug damit auskennen, beschäftigen, irgendwie das Gefühl. Und wenn du anfängst, darum geht es eben, den Überblick zu verlieren, dann ist es zu viel. Und wahrscheinlich ist es dann auch so, dass die einzelnen Positionen eigentlich lächerlich sind. So war es mir bei mir auch. Ja, da hatte ich dann irgendwelche Fonds oder irgendwelche Geschichten, die haben vielleicht dann, ich weiß es nicht mehr, 2%, ach nicht weniger, unter 1% von meinem Vermögen ausgemacht. Und du machst dir aber trotzdem Kopf drum, ja, weil du willst da trotzdem nicht. Irgend so eine lächerliche, kann ich mal offen sagen, ne? Da hatte ich irgendwie so ein, was war das denn? Irgend so ein was Obskures, irgendwie Südostasien. Fonds, da hatte ich, glaube ich, ursprünglich 500 Euro investiert und da war dann irgendwie 80 Euro im Minus. Und du machst dir irgendwie den Kopf und soll ich das jetzt verkaufen oder nicht? Oder eigentlich geht es um vergleichsweise lächerliche Beträge, ja, die deine Lebenszeit und deine Energie einfach nicht wert sind. Klar, wenn du sagst, es macht dir Spaß, dann kannst du es schon machen, aber trotzdem, ich finde das immer eine gute Regel, wenn du es nicht mehr überblickst, ist gleich, wenn du nicht mehr im Kopf hast, was du alles hast, dann ist es wahrscheinlich ein paar Positionen zu viel.
Das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort und ein schöner Übergang zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Will IATJ.
Wow, okay. Hall of Fame.
Und zwar wird gefragt, hey Saidi, ich möchte meine Bonität oder Schufa verbessern. Ich habe mit 18 ein paar Dummheiten gemacht, nun 21, unbefristet 2,5k netto, bin aber nicht kreditwürdig.
Okay, 21, unbefristeter Arbeitsvertrag, verdient 2.500 netto, aber nicht kreditwürdig. Also grundsätzlich fällt mir dazu ein, Geduld haben. Ne? Also die Schufa verbessert sich auch, ne? Wenn dann die entsprechenden Kredite lang genug her abgezahlt sind, dann fallen die aus deiner Schufa raus und dann geht dein Score auch nach oben. Aber was man natürlich machen kann, ist drauf zu schauen, dass die Schufa auch wirklich sauber ist, dass da nichts drinsteht, was man nicht haben muss. Das heißt, du kannst eine sogenannte Selbstauskunft bei der Schufa anfordern, schauen, was da so drin ist und dann auch beantragen. Dazu haben wir auch Hilfe auf unserer Webseite, kannst du mal in unseren entsprechenden Ratgeber schauen, dass da ein alter Kredit oder ähnliches, was da noch drinsteht, was eigentlich längst raus müsste, da auch rausgelöscht wird. Da kann man einen Antrag bei der Schufa dann stellen und dann sollte auch in aller Regel dann auch der Score nach oben gehen. Welche Regeln da genau gelten, wann welcher Kredit da rausfällt und so weiter, das kannst du in unserem Ratgeber nachschauen. Einfach googeln Finanztipp Schufa.
Die zweite Frage kommt von The Betty und es geht um die Immobilie. Welche laufenden Kosten habe ich neben dem Kredit bei einer Immobilie? Also natürlich die Versicherungen, Wohngebäudeversicherung, Elementarschadenversicherung. Man hat auch natürlich laufende Kosten. Du hast auch Wohnnebenkosten bei einer Immobilie?
Ja, genau. Also Wohnnebenkosten sind nicht zu unterschätzen und vor allen Dingen das ganze Thema Instandhaltung. Also es macht jetzt einen Unterschied, ob ich eine Eigentumswohnung kaufe oder ein eigenes Haus. Aber machen wir mal diese einfachen Fälle. Bei einer Eigentumswohnung ist es ja so, dass ich dann an die Hausgemeinschaft, dann die Eigentümergemeinschaft, eh ein Hausgeld bezahlen muss über den Kredit hinaus. Das wird immer die Immobilie sozusagen berechnet und das ist auch eine Rücklage dann sozusagen für das gesamte Gebäude, wenn da was gemacht werden muss. Die Frage ist ein bisschen immer dann, ob das reicht. Und wenn ich mir eine Eigentumswohnung kaufe, dann muss man sich sehr genau anschauen, ja, wie viele Rücklagen sind denn da, was muss da gemacht werden an dem Gebäude und das muss man sich halt auch als Eigentümer dann öfter mal, ich würde sagen mindestens einmal im Jahr, damit mit beschäftigen, weil es kann halt dann auf einmal in heutigen Zeiten eine größere energetische Sanierung anstehen, wofür die Rücklagen nicht reichen und das muss man ein bisschen im Kopf haben. Bei einer eigenen Immobilie hängt es sehr stark vom Zustand ab. Wenn ich quasi neu baue oder Neubau kaufe, klar, da muss ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Rücklagen einrechnen. Andererseits auch da, ja, stellt sich halt manchmal raus, dass da beim Bau irgendwas nicht so richtig gelaufen ist und da muss nochmal was gemacht werden und da stehst du halt dann als Eigentümer in der Kreide. Und tendenziell, naja, je älter die Immobilie ist, desto mehr musst du da einrechnen. Letztendlich, was helfen kann, als Anhaltspunkt, ist da unser Kaufen- und Mietenrechner. Da wird auch gezeigt sozusagen, wie viel Rücklagen solltest du eigentlich, wenn du kaufst, wenn du Eigentümer bist, wie viel du pro Monat da an Nebenkosten einrechnen solltest. Aber ich sage es mal ganz pauschal, als Eigentümer solltest du immer flüssig sein und durchaus immer damit rechnen, dass du ein paar hundert Euro im Monat so als Instandhaltungsrücklage abschreibst, sozusagen auf ein typischerweise eigenes Tagesgeldkonto zur Seite schiebst.
Und dann kommt die letzte Frage von Volker 0901. Was haltet ihr von, in Anführungszeichen, steueroptimierten ETF-Sparplänen?
Ja, da sind sie ja.
Es passt schon ein bisschen, kennst du noch Scooby-Doo?
Ja, klar.
Wo die dann am Ende immer die Maske von dem Geist oder Ungeheuer runtermachen und unser Scooby-Doo-Gegner ist der steueroptimierte ETF-Sparplan.
Ja, super. Ich habe ihn vorhin nämlich auch schon genannt, ja. Das sind nämlich die berühmten ETF-Policen. In aller Regel. Es gibt unterschiedliche Varianten, aber die typische Variante davon lautet, das ist eigentlich nicht wirklich ein steueroptimierter ETF-Sparplan, sondern es ist eine Versicherung, und zwar eine Rentenversicherung, meistens eine sogenannte Basisrentenversicherung oder Rürup-Rente. Ja? Das heißt, du hast eine Versicherung, eine Rürup-Rente, in die zahlst du ein, da drin sind ETFs, das ist schon richtig, und da wird dann auch in ETFs investiert, abzüglich gewisser Kosten. Und typischerweise, meistens, wenn das verkauft wird, wenn das beworben wird im Internet und so weiter, dann sind auch diese entsprechenden Rentenversicherungen nicht so wahnsinnig günstig. Ja. Dazu muss man dann wissen, dass dieses Geld total fix für die Altersvorsorge bei einem Rürup-Vertrag angelegt ist. Das ist unkündbar, du kommst nicht mehr ran und so weiter. Und geworben wird typischerweise für Spitzenverdiener mit 42% steuerfrei. Du kannst das 42% von der Steuer absetzen. Das ist meistens auch richtig, was es verschweigt ist. Auf die Auszahlungen später im Alter musst du natürlich auch ordentlich Einkommenssteuer dann drauf
bezahlen. Am Ende wird Steuer bezahlt. Jetzt oder später, ja. Der Staat lässt sich das nicht entgehen.
Das ist die eine Geschichte, die wichtige Geschichte ist, aber oftmals eben, dass diese Verträge viel zu teuer sind und ich würde mir sehr, sehr genau anschauen, vorsichtig gesagt, ja, ob dieser steueroptimierte ETF-Sparplan wirklich sinnvoll ist. Auch aufpassen, wie hoch die Kosten sind. Also bei Finanztipp empfehlen wir diese Basis- und Rürup-Renten nur für eine bestimmte Gruppe von Selbstständigen. Ja, für alle anderen ist es an aller Regel nicht sinnvoll.
Damit sind wir schon am Ende dieser Folge mit unserem Scooby-Doo-Moment zum Schluss. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.